Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Überraschend wäre es nicht, wenn die ersten Forderungen nach einer Säule für Uwe Rösler kommen würden. Der Personenkult ist auf jeden Fall in der Mache. Inwieweit ist er gerechtfertigt? Was ist er nochmal für ein Typ? Sprechen wir hier drüber bei NZ VfL heute nach dem Sieg gegen Hertha BSC.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo liebe VfL-Fans, heute hoffentlich auch bei euch mit ein bisschen besserer Laune. Würde mal vermuten, dass es in dieser Runde jetzt auch das Ding. Christian Stürmann, heute von Radio Bochum dabei.
Hallo zusammen.
Und Stefan Döring von der Funke.
Tag in die Runde.
Mein Name ist Annalena Fethke von Radio Bochum. Ich würde gerne einfach erstmal nichts sagen. Ich würde gerne einfach nur mit euch singen. Natürlich Quatsch. Ist natürlich Quatsch. So klang das am Wochenende. Ganz ungewohnt, gute Laune, irgendwie 3 Punkte. Es war einfach ein schöner Fußballabend. Ein bisschen unnötig spannend dann noch geworden, aber am Ende stehen da 3 Punkte. Wie habt ihr den Samstagabend wahrgenommen?
Ich muss sagen, bei mir ging es ja schon eine halbe Stunde vor Anpfiff los, als dann die Mannschaft rausgekommen ist und Uwe Rösler sehr dominant rausgekommen ist, vor die Kurve gegangen ist, erstmal die Kurve scharf gemacht hat. Ich selbst war auch am Samstag in der Ostkurve und das war erstmal geil, weil alle so ein bisschen nicht wussten, damit umzugehen, weil das hat man, glaube ich, nicht erwartet vor dem Spiel. Umso schöner natürlich dann, dass die Mannschaft ihn da den Rücken gestärkt hat, sonst wäre es vielleicht ein bisschen unangenehm für ihn geworden. Aber ja, es hat einfach mal wieder richtig Spaß gemacht, im Ruhrstadion zu sein.
Ja, ja, Christian sagt's richtig, ne? Also bei einer Niederlage wäre ihm das wahrscheinlich massiv auf die Füße gefallen. Darüber Samstagabend dann auch noch in der Stadt mit dem einen oder anderen drüber gesprochen, weil konnte keiner so richtig einordnen. Fand man das jetzt geil oder fand man das drüber? Fand man das zu früh? Das ist irgendwie generell das Problem bei Uwe Rösler, dass ich den noch nicht so richtig greifen kann. Ich finde ihn, der erste Eindruck ist wirklich sehr, sehr positiv von ihm, aber so richtig greifen kann ich den Typen Uwe Rösler noch nicht. Aber offensichtlich hat er die Mannschaft angezündet, er hat das Ruhrstadion angezündet und jeder hat es nach dem Spiel entsprechend auch gesagt. Also wir haben mit Timo Horn gesprochen, wir haben mit Philipp Hofmann gesprochen und beide sagten, diese Art hat uns dazu gebracht, diesen Meter extra zu gehen, den es eben braucht, zu gewinnen. Und gerade das war eben hinten raus ja gefordert.
Lass uns gerne mal in Horns Aussage reinhören.
Der Trainer ist immer der, der den Weg vorgibt und ich glaube, das überträgt sich dann auch einfach auf eine Mannschaft. Wenn er das außen an der Seitenlinie lebt, dann glaube ich, sind wir auf dem Platz auch deutlich motivierter, nehmen das an und machen vielleicht diesen Meter mehr, den es dann braucht, um Spiele zu gewinnen.
Und jetzt, das hat sich übertragen. Und der hat es ja auch an der Seitenlinie gelebt, wie er da rauf und runter gerannt ist, wie so ein Bekloppter.
Ja, ja, das hat man ja auch in der Kleidungsauswahl gemerkt, dass der, glaube ich, schon von vornherein wusste, wie viel Meter er zurücklegen wird. Aber ich habe das eher so gedeutet, er kommt raus, er feuert die Kurve an. Das ist einer, der richtig selbstbewusst in dieses Spiel geht. Und natürlich, das überträgt sich dann auch schon vor dem Spiel auf die Mannschaft. Und das ist dann natürlich auch ein geiles Gefühl, wenn du schon, der Schiri hat noch nicht gepfiffen und du bist eigentlich schon auf 180. Du weißt, der Trainer glaubt an uns, die Fans sind angestachelt. Das waren eigentlich die besten Voraussetzungen. Andererseits natürlich dann das, was Timo Horn sagt, ne, wenn der Trainer einen anstachelt, wenn er selber an der Seitenlinie abgeht, dann geht man auf dem Platz auch ab. Und ich habe mir in der ersten Halbzeit so ein bisschen dann aber auch gedacht, in so Phasen, wo der VfL auch mal ein bisschen nervös war, unaufmerksam war und Uwe Rösler trotzdem auch sehr angestachelt war draußen, habe ich mir auch so ein bisschen gedacht, das kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, ne, wenn man selber nervös ist und der Trainer draußen auch sehr on fire ist. Dann kann man auch mal so einen Ruhepol gut gebrauchen. Aber am Ende hat es ja funktioniert. Man geht dann 3-0 in Führung. Und deswegen, ja, ist eine geile Sache, wenn der Trainer so abgeht. Und das kennen wir ja beim VfL aus den letzten Jahren eher weniger. Deswegen eigentlich mal eine schöne Abwechslung, ein schönes Gefühl.
Ja, Philipp Hofmann hat es eben relativ schön gesagt. Ne? Also beim VfL Bochum brauchst du Emotionen. Und die brauchst du dann auch eben an der Seitenlinie, offenbar, muss man sagen. Auf der anderen Seite muss man sich dann schon die Frage stellen oder müssen sich die Spieler auch die Frage stellen lassen, warum erst unter Uwe Rösler? Also warum brauchen sie da ein HB-Männchen an der Außenlinie, um selber auf die Idee zu kommen, den extra Meter zu gehen? Weil das ist ja aus tatsächlich ein bisschen was in den letzten Wochen einfach gefehlt hat. Ne? Also man hatte nicht immer den Eindruck, dass sie sich bis zum Umfallen wehren. Und das war jetzt am Samstag anders. Also wir werden gleich ja noch drüber sprechen. Spielerisch war das jetzt auch nicht großartig, was der VfL Bochum abgeliefert hat. Ne? Aber es ist emotional gewesen. Die Mannschaft ist emotional gewesen, emotionalisiert gewesen, wie man ja inzwischen so schön sagt. Wenn sich das so erstmal durchträgt, ist das schön und gut. Aber die Probleme bleiben und an denen muss Rösler definitiv noch arbeiten. Wenn das aber einhergeht mit dieser Emotionalität, dann kann man, glaube ich, am Ende zufrieden sein, weil das wisst ihr am besten, auch in der Ostkurve brauchst du irgendwie ja so ein bisschen das gewisse Feuer. Und die Stimmung war aus meiner Sicht deutlich besser als zum Beispiel vor, boah, wie lange ist das jetzt her? 3 Wochen gegen Fortuna Düsseldorf. Als es ja auch ein wichtiges Spiel war, als es um Job ging. Ja, das ist dann einfach ja einfach was anderes gewesen. Und da hat der Trainer offensichtlich einen Faktor oder ist der Trainer ein Faktor und da hat was gefunden.
Mhm. Ja, und man muss ja auch sagen, dass die Mannschaft fußballerisch, und ich glaube, das weiß eigentlich jeder, der mit dem VfL irgendwie zu tun hat oder Fan ist, fußballerisch ist da eine Obergrenze. Ne? Da kann man mit manchen einfach nicht mithalten und dann muss es halt über die Emotionen gehen. Und das ist ja eigentlich auch das, was den VfL in die erste Liga gebracht hat, viele Jahre in der ersten Liga gehalten hat. Und wenn man dieses Feuer wieder anzündet, dann kann es auch wieder Richtung oben gehen. Trotzdem hat Stefan natürlich völlig recht, da muss trotzdem fußballerisch mindestens eine Schippe noch drauf. Und wenn er das noch hinkriegt, dann top. Ne?
Wie bewertet ihr Röslers sportliche Entscheidung an diesem Samstag? Zum einen Aufstellung, zum Beispiel die Entscheidung, Onyeka von vorne reinzubringen, hat ja sowas von gefruchtet. Also das ist ja einer der großen Match-Winner, auch darüber sprechen wir sicher noch. Aber auch die Aussage, die er noch nach dem Spiel getätigt hat, hören wir auch nochmal rein.
Ich habe einige Spiele heute gezwungen, auf dem Platz zu bleiben. Die wollten raus. Ich habe gesagt, das gibt's nicht. Wir müssen das Spiel gewinnen.
Ich finde es irgendwie so geil.
Ja, das spiegelt ja aber auch so eine gewisse oder seine Mentalität wider, die dann offensichtlich bei dem einen oder anderen Spieler nicht vorhanden ist. Weil mein Verständnis vom Fußball ist, du gibst auf dem Platz alles. Und du musst eben, gerade wenn, Christian hat es angesprochen, wenn du spielerische Defizite hast, musst du über den Kampf, über das Läuferische kommen. Und ich finde das vollkommen richtig, dass Uwe Rösler dann einzelnen Spielern offenbar gesagt hat, ja Freunde, also euer Job ist hier noch nicht erledigt. Nur weil ihr jetzt vielleicht müde seid oder schon einen Krampf habt. Der eine oder andere Spieler muss ja behandelt werden, beziehungsweise einmal das Bein gestreckt werden. Gerrit Holtmann, Philipp Hofmann zum Beispiel. Ja, aber dann ist das richtige Zeichen aus meiner Sicht, denen zu sagen, Freunde, es reicht dir nicht mit 90% auf dem Platz zu stehen, sondern jeder muss hier über sein Limit gehen. Und das hat er geschafft. Er hat dann auch zum richtigen Zeitpunkt im Spiel aus meiner Sicht die richtigen Wechsel getätigt. Mit Felix Passlack, mit Alfa Ruprecht, mit Clarissia, die dann eben für die entlastende Geschwindigkeit gesorgt haben in einzelnen Situationen. Felix Passlack hat ja sogar noch das Tor auf dem Fuß. Muss er machen. Im Training hat er
den. Zweimal muss er den machen.
Ja, im Training hat er den tatsächlich gemacht, aber das ist ein Unterschied zwischen Training und Spiel. Nein, aber das waren die richtigen Wechsel im Spiel und auch vorm Spiel aus meiner Sicht genau das Richtige getan. Er hat auf die Stärken und Schwächen seiner Mannschaft reagiert. Er hat auf der Pressekonferenz am Donnerstag schon gesagt, ja, um eine Fünferkette spielen zu können, oder Dreier-Fünfer, ne, also in der Offensive dann mit den Schienenspielern, die in Bochum ja verbrannt sind. Darauf hat er reagiert. Er hat gesagt, ja, wir haben vielleicht einfach nicht das Spielermaterial, um das zu spielen. Entsprechend hat er auf eine Viererkette gesetzt, die funktioniert hat. Dadurch konntest du die Flügel nochmal anders irgendwie überladen, weil du 2 hinten hattest, 2 vorne. Also die sind sich dann teilweise hinterlaufen. Das hat deutlich, deutlich besser funktioniert als in dieser Fünferkette, die Dieter Hecking gespielt hat, die auch ein David Siebers gespielt hat, die Thomas Letsch versucht hat, etc. Also es ist ja eine Grundidee von vielen Trainern zuletzt gewesen. Und deswegen personell auf das reagiert, was er hat.
Ja, ich glaube, das war so ein Punkt, wo einige Fans auch ein bisschen schlucken mussten, als dann Uwe Rösler bekannt gegeben wurde, direkt mal geguckt, bevorzugtes System 3-5-2. Und deswegen, ich war umso froher, dass er es dann nicht gemacht hat, dass er sich eben schnell an die Mannschaft angepasst hat, schnell auch gesehen hat, okay, mein Lieblingssystem ist vielleicht nicht das System, was zur Mannschaft passt und das dann halt umgestellt hat. Und das hat ja auch wunderbar funktioniert. Zu den späten Auswechslungen. Ja, ich finde es irgendwie schön, dass so ein Thüringer mit einem Hang zum Englischen trotzdem so eine Ruhrpott-Mentalität dann irgendwie an den Tag legt. Das fand ich super. Ich habe mich fast gefragt, ob Philipp Hofmann zu sehr aufs Zahnfleisch beißen musste. Aber letztendlich hat er dann das 3-0 aufgelegt. Deswegen, da wurde ich relativ schnell vom Gegenteil überzeugt. Deswegen, im Endeffekt hat er dann den richtigen Riecher gehabt. Ich hätte vielleicht von der Tribüne aus gedacht, wir verlieren so ein bisschen das Tempo auf außen mit Gerrit Holtmann, der dann irgendwann nachgelassen hat. Aber trotzdem, wenn du direkt im ersten Spiel so gefordert wirst, dann macht das, glaube ich, was mit dir als Spieler. Und ja, umso besser, dass es dann funktioniert hat.
Holtmann, Hofmann irgendwie kaputt gewesen, da geht's auch nochmal drum.
Fanfrage der Woche.
In dieser Kategorie, wir haben eine Sprachnachricht bekommen.
Moin, hier ist Günther aus Kiel. Hallo. Ja, ich habe mal eine Frage. Und zwar fand ich das ein bisschen merkwürdig, dass der Trainer dann bei der Pressekonferenz gesagt hat, dass seinen Leuten da die Puste ausgegangen sind. Und das wäre jetzt so meine Frage, wie kann das eigentlich angehen, dass so eine Mannschaft wie unser VfL, ja, dass die konditionelle Schwierigkeiten haben?
Ich finde es erstmal schön, Günther aus Kiel, wie passend, vor dem nächsten Gegner. Und an der Stelle nochmal der Hinweis, ihr könnt uns jederzeit übrigens auch Sprachnachrichten schicken und dann sprechen wir nächste Woche vielleicht ja schon mit oder über euch.
Also ja. Ich würde es erstmal umdrehen. Ich fand es umso beeindruckender mit einer Länderspielpause im Rücken, die ja auch einige Spieler mitgespielt haben, dass trotzdem zum Beispiel ein Francis Onyeka, der 3 Spiele hatte und auch alle 3 Spiele durchgespielt hat, trotzdem dieses Spiel, wo er ja wirklich viel Laufanteil hat, viel Ballkontakte hatte, durchgespielt hat. Das fand ich auf der Kehrseite umso beeindruckender, dass das gut funktioniert hat. Andererseits, ja gut, Gerrit Holtmann hat eh immer mal Probleme mit der Physis, ein Spiel durchzuhalten, das ist bekannt. Hatte jetzt auch noch eine Länderspielpause mit 2 langen Flügen im Rücken, das ist natürlich da nicht optimal und hat trotzdem länger durchgehalten, als er es sonst tut und eben auch gezwungenermaßen natürlich. Und ja, auch ein Philipp Hofmann, der lag öfter auf dem Boden, als dass er stand, der wurde so oft umgekloppt, der hat, glaube ich, auch eine Situation dann in der zweiten Halbzeit gehabt, wo er sich ein bisschen die Leiste verdreht, das kommt dann alles irgendwie zusammen. Deswegen, klar, das ist alles sehr aufreibend, aber ich finde, dass man umso mehr diejenigen, die dann auch wirklich durchgestanden haben und durchgespielt haben, hervorheben muss.
Ja, die Kraftproblematik ist ja ehrlich gesagt nicht neu, ne? Also wenn wir uns dran erinnern, dass was es letztes Jahr für Probleme gab, in diesem Sommer hat die Mannschaft da deutlich intensiver dran gearbeitet, das hat auch jeder gesagt. Ein bisschen problematisch ist einfach, dass der VfL Bochum in den letzten Wochen nie so viel laufen musste wie an diesem Wochenende. Also wenn man sich die Kilometerstatistiken anguckt, die intensiven Läufe etc., da haben die sich in den ersten Wochen der Saison einfach deutlich mehr zurückgenommen. Deswegen fiel das gar nicht so auf, dass die vielleicht hier und da nochmal ein Defizit haben, was die Fitness angeht. Ja. Ich will das jetzt nicht überbewerten nach so einem Spiel, weil die gegen Hertha wirklich unfassbar viel arbeiten mussten. Also die sind vor allem in der ersten Hälfte sehr, sehr viel von links nach rechts gelaufen, um einfach die Räume eng zu machen. Das ist ein anstrengendes Spiel und der VfL Bochum ist nicht die erste Mannschaft und wird nicht die letzte Mannschaft sein, die dann nach 70, 75, 80 Minuten damit Probleme bekommt. Aber also so ein bisschen muss da schon die Alarmglocke schrillen, dass man da drauf jetzt tatsächlich nochmal ein bisschen auch den Fokus legt, über diese lange Distanz mit dieser Intensität spielen zu können. Und das ist ja genau das, was Uwe Rösler auf jeden Fall machen will. Daran muss sich die Mannschaft jetzt gewöhnen. Und was wir gerade schon gesagt haben, also es reicht jetzt einfach nicht mehr. Und es hat noch nie in dieser zweiten Liga gereicht, mit 90% irgendwie in so ein Spiel zu gehen oder sagen, ja, wir machen das schon und lassen mal hier einen Schritt weg und da einen Schritt weg. Das hat sich in den ersten Wochen deutlich gerecht. Und jetzt hast du eben mit Uwe Rösler jemanden an der Seitenlinie, der da vielleicht auch nochmal mit einem anderen Nachdruck unterwegs ist, als das ein Diet Hacking zum Beispiel getan hat.
Umso wichtiger, dass das direkt im ersten Spiel mal die Spieler hat merken lassen, so von wegen, nee, hier nicht mit mir, Freundchen, nach 70 Minuten runter vom Platz, nee, du spielst jetzt hier mal durch. Ich glaube, das ist so ein richtiger Arschtritt für den einen oder anderen gewesen und ich glaube, den ist jetzt allen bewusst, ich muss jetzt im Training nochmal 10%, 20% mehr geben, damit ich hier überhaupt zum Zuge komme. Deswegen gutes erstes Signal und hoffentlich trägt das Früchte.
Woran lag es für euch, dass es hinten raus doch noch unangenehm spannend wurde? Also es war jetzt nun ja wirklich nicht nötig, fand ich. War da auch dieses physische Faktor oder einfach, dass Hertha nochmal stärker wurde oder kam da alles zusammen?
Ja, es ist natürlich beides, ne? Also man muss auch sehen, was Hertha für Qualität einwechselt. Also qualitativ ist das aus meiner Sicht eine der besten Mannschaften, vielleicht sogar die beste Mannschaft der Liga. War für mich im Vorfeld auch ganz klar Aufstiegsfavorit Nummer eins. Und auch wenn die jetzt verloren haben und in der Saison noch nicht so gut unterwegs sind, bleiben sie es auch. Dazu kommt dann, dass der VfB Bochum kraftmäßig nachgelassen hat. Du hast es ja gemerkt, diesen Elfmeter, den Fabian Rehse gegen Maxi Wittek dann da rausholt. Ja, man kann jetzt darüber diskutieren, ist das ein Elfmeter oder nicht. Ich habe auch in drei Wiederholungen im Stadion gedacht, ach komm, jetzt für den, also ist es ja offensichtlich so ein leichter Schubser gewesen. Rehse nimmt den auch an, ne? Also das musst du dann schon sagen. Uwe Rösler hat sich entsprechend dann auch darüber aufgeregt, dass es für ihn keiner war. Gibt Argumente für beides, glaube ich. Eine klare Fehlentscheidung war es wahrscheinlich nicht. Deswegen ist es auch beim VAR dann dabei geblieben. Aber da hast du ja gesehen, Maxi Wittek kommt nicht mehr hinterher. Der andere Spieler kam nicht mehr in die Zweikämpfe. Sie kamen immer wieder einen Schritt zu spät. Und das entsprechend war das halt ein Mix von allem oder aus allem. Und dann ist es halt auch irgendwann logisch, dass Hertha mit der Qualität da nochmal richtig reingeht.
Ja, und dazu kommt hier, dass Hertha über weite Strecken den Ball am Fuß hatte. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, als wäre Bochum hochverdient und klar überlegen 3-0 in Führung gegangen. Das war einfach eine gute, das war ein bisschen Glück bei einem Eigentor mit dabei, es war eine gute Chancenverwertung mit dabei. Onyeka, der sich super durchsetzt, Hofmann, der sich super durchsetzt. Aber trotzdem kann man jetzt nicht sagen, Bochum war über weite Strecken die bessere Mannschaft. Hertha hatte schon das Spiel auch zum Großteil in der Hand. Und wenn Timo Horn nicht 2-3 Mal brillant hält, dann steht das schon viel früher, 2-2 oder 1-2 oder was auch immer. Deswegen, das kommt auch noch dazu, dass das natürlich, dass man ja sich gut lange gehalten hat und dann klar spät die Tore erst bekommen hat. Und das, was Stefan jetzt schon gesagt hat, das war bei 2 Gegentoren, beim Elfmeter und beim 3-1, da war ja Masovic einfach auch deutlich zu spät am Gegenspieler, der generell kein gutes Spiel gemacht hat, muss man auch sagen. Ja, hat jetzt das erste Mal wieder durchgespielt. Aber das sind halt so Sachen, die dann dazukommen. Ne? Man spielt viel gegen den Ball. Man ist nicht mehr so fit am Ende des Spiels. Und klar, dann klingelt es schon mal.
Ja, die Kollegen vom Kicker hatten jetzt zum Beispiel heute auch 4 Bochumer in der Elf des Spieltages. Also kristallisieren sich ja eigentlich schon relativ deutlich heraus. Morgalla, dessen Grätsche ja durch die sozialen Medien rauf und runter gegangen ist nochmal. Onyeka als Torschützen hing da auf dem Feld natürlich. Hofmann, der mit Vorbereitung irgendwie jetzt nochmal Rückenwind bekommen hat nach dieser Vertragsverlängerung und dem ganzen Drama drumherum. Und natürlich Horn, also klar. Ja,
alle 4 vollkommen zurecht. Also Timo Horn hält seit Wochen den VfL Bochum am Leben im Prinzip.
Eine Konstante, ja.
Genau, schon in den Wochen, wenn man hat ja immer nur mit einem Tor Unterschied verloren und das hat am Ende ja schon auch vor allem mit Timo Horn zu tun gehabt. Ohne den hätte es mit Sicherheit auch 2, 3, 4, 5, 6 Gegentore mehr gegeben. Morgalla ist aus meiner Sicht der beste Transfer des Sommers bislang. Also der ist unfassbar stabil, unfassbar stark. Für den gibt's eine Kaufoption, ne? Also wenn, sollte man die, glaube ich, auf jeden Fall ziehen. Ob er dann bleibt, ist eine andere Frage. Aber den könnte man sicherlich auch gewinnbringend verkaufen nach so einer Spielzeit. Überragend. Francis Onyeka, ein Top-Spiel gemacht. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, der kam auf einer Welle aus 3 U19-Länderspielen mit, glaube ich, 6 Toren und dann jetzt die 2, also 8 Tore innerhalb von 1,5 Wochen. Ist halt, hat Uwe Röss auch gesagt, er hat da aufs Momentum gesetzt und jetzt fragt natürlich jeder, warum hat er denn die letzten Wochen nicht gespielt? Ja, es ist schön leicht gesagt, ja, toll, hat jetzt ein super Spiel gemacht, aber der Junge ist 19 und das hat einen Grund gehabt, warum der bisher nicht immer gespielt hat, immer nicht von Anfang an gespielt hat. Der muss sich an die zweite Liga gewöhnen. Das ist was, und musste sich dann dran gewöhnen, weil es ist was ganz anderes, bei allem Respekt. Der hat U19 Bundesliga gespielt, kommt in die zweite Liga rein, stehen immer Leute auf seinen Füßen, der kriegt immer mal wieder einen dreckigen Tritt ab. Das ist zweite Bundesliga und du hast auch in seinen Einsätzen ja gesehen, dass er damit zu kämpfen hatte. Deswegen gab es durchaus Argumente dafür, dass er nicht von Anfang an gespielt hat. Und ja, jetzt hat er gezeigt, was er kann. Das heißt aber nicht automatisch, dass er gegen Kiel wieder spielen wird und wieder eine herausragende Leistung bringt. Und da muss Rösler eben jetzt tatsächlich so ein bisschen Fingerspitzengefühl auch wahren, um dann dem Jungen auch zu zeigen, ja, du hast jetzt gut gespielt, aber du bist jetzt nicht unser Heißbringer oder Heißbringer. Ich sage auch nach wie vor, er ist technisch der beste Spieler im Kader und er wird dem VfL Bochum über die Saison mit Sicherheit richtig gut tun. Aber wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen und ihn dazu zu machen, dass er jetzt unbedingt von Woche für Woche spielen muss. Zumal Momo Quateng war es erstmal wieder im Kader nach seiner Verletzung, kommt zurück gegen Kiel, vielleicht dann schon, weil es ein anderes Spiel wird, vielleicht dann auch seine Chance bekommt. Der ein oder andere Spieler kommt im Mittelfeld generell zurück und gibt halt wieder Möglichkeiten.
Ich finde aber auch, dass man, was ich besonders schön finde zu sehen, ist, wie sehr Francis Onyeka sich als Leihspieler und als Spieler, der sich relativ sicher sein kann, dass er eine einigermaßen stabile Karriere haben wird, so wie es im Moment läuft, trotzdem so sehr für den VfL und auch für so einen Sieg freuen kann. Ich finde das richtig geil, wie der sich reinwirft. Ich kann mich nicht dran erinnern, wann der VfL mal eine Solo-Aktion durch die Mitte gehabt hat, die dann auch in einem Tor geendet ist.
Wobei da sehr, sehr viel Glück bei war.
Ja,
ne?
Ja, also, gut, aber es ist auch, den musst du erstmal so machen. Du musst auch erstmal den Innenverteidiger da auf den Hintern setzen. Das ist überragend und auch klar, das 3-0, das geht zu 90% auf Philipp Hofmann, aber er steht halt da. Ne? Das ist auch nicht immer beim VfL so gewesen, dass dann im 16 auch wirklich jemand da als Abnehmer ist. Und von daher, auch wie sich Francis Onyeka gibt, das ist ein bodenständiger Typ, das ist keiner, der dann irgendwie
mit 19 plötzlich ganz viel Geld verdient und abhebt.
Ja, das ist kein, weiß nicht, Karim Adeyemi, der sich dann direkt den Lambo kauft, weiß ich nicht. Ne? Aber das ist, es ist einfach ein total cooler Typ, finde ich, der 1A zum VfL passt und mir blutet jetzt schon das Herz, dass wir den nächste Saison wieder abgeben werden. So, es ist einfach schade.
So ist das.
Ja, aber er ist ja, also nochmal, er ist 19, ne, jetzt keine großen Wunderdinge, aber du sagtest ja, er hat die Qualität, er weiß, wo das Tor steht, das hat er in der U19-Bundesliga gezeigt, das hat er jetzt auch im Spiel gegen Hertha gezeigt, also er ist auf dem richtigen Weg, ja. Und mir macht es einfach insgesamt Hoffnung beim VfL Bochum, dass da, ja, dass da so der eine oder andere nochmal ein bisschen gekitzelt wird und wurde.
Und ich glaube, dass Uwe Rösler da auch einfach ein Spielertrainer ist, der genau weiß, wie tickt so ein 19-Jähriger, der ja selbst auch Spieler war, der jetzt in der Woche davor 1-gegen-1 Übungen im Training gemacht hat, weil die einfach Bock machen. Und man hat es ja auch gesehen, die Mannschaft hatte richtig Spaß. Und nach anderthalb Trainingswochen, nach einem Spiel, den Trainer so abzufeiern und vor die Kurve zu holen, Fotos mit ihm zu machen, das ist nicht selbstverständlich und ich glaube, dass Uwe Rösler da einen ganz großen Einfluss auch auf die jungen Spieler haben wird.
Bei der ganzen Euphorie muss man halt nur aufpassen, dass es nicht zu überdreht wird.
Es ist ein Spiel.
Klar, also du hast glaube ich richtig Glück gehabt, dass du mit dem Heimspiel eingestiegen bist als Uwe Rösler. Das ist ja sogar der erste Sieg eines neuen VfL-Trainers seit 2017. Also das sagt ja auch ein bisschen was aus. Jetzt lassen wir das mal außen vor, dass das mit Jens Rasewski damals nicht gänzlich gut ausgegangen ist. Der war das nämlich. Well. Aber ja, man muss eben schauen, dass du jetzt nicht nur über diese reinen Emotionen kommst und diese Emotionen überspitzt und überdrehst. Weil damit kann man eben auch leider, das wissen wir alle, relativ schnell auf die Fresse fallen.
Das ist es ja. Es muss das Fußballerische muss nachziehen. Das ist das, was noch gefehlt hat in dem Spiel. Und deswegen, ich glaube, du hast es auch geschrieben jetzt in einem Artikel, es ist halt ein Spiel.
Ja.
Man muss den Hype auch ein bisschen komprimieren.
Aber ja, ich
habe da Samstagabend tatsächlich in der Kneipe noch, Grüße an Markus übrigens an der Stelle, mit dem relativ lange darüber gesprochen. Du hast jetzt die Möglichkeit, gegen Kiel, sagen wir mal, du hast einen Punkt, gewinnst zu Hause gegen Magdeburg. Dann hast du 7 Punkte aus den 3 Spielen geholt, zwischen den beiden Länderspielpausen. Dann ist das gut. Aber wenn du jetzt gegen Kiel verlierst, gegen Magdeburg vielleicht nur einen Punkt holst, ja, dann hilft dir das auch nicht viel weiter, dass ein Uwe Rösler gefeiert wird von Ostkurve, dass der da einpeitschend unterwegs ist, weil dann ist die Mannschaft ist weiterhin die gleiche und es bringt dann offensichtlich nicht so wahnsinnig viel. Und das müssen jetzt alle bestätigen. Also der Trainer muss es bestätigen und die Mannschaft muss es bestätigen, dass die da wirklich Bock drauf haben auf diese Art und Weise. Und dazu zählt es dann eben auch, in Kiel zu bestehen, Die müssen mit dem Bus hinfahren. Die fahren mit dem Bus wieder nach Hause. Es ist ekelhaft an der Ostküste, an der Ostsee. Also, also da, ja, es ist halt was anderes als ein Heimspiel gegen Hertha BSC unter Flutlicht.
Ja.
Aber wir beobachten gerade sehr gut die Anfänge eines Personenkults. Möglicherweise. Wer weiß. Lass uns mal nach vorne blicken.
Tippspiel.
Ich liebe euch für eure Tippnamen, die ich dann vorlesen muss, wenn ihr eben gewonnen habt, was jetzt wieder der Fall war. Und zwar Beronimo. Versteht ihr? Wegen Bero und so. Und Pogo-Zwerg. Das ist immer schön. Glückwunsch an euch beide. Schreibt uns eine Mail mit eurer Adresse und allem drum und dran. Dann kriegt ihr die Fanschals auch bei Gelegenheit zugeschickt. Und das nächste Spiel tippen wir auch, so wie immer. Kiel, auswärts, wie schon gesagt. Muss ja erstmal hoch an die Ostküste. An den Ostsee. wie sind die Kieler drauf? Gerade auf Platz 9. Was ist das für eine Mannschaft für euch?
Bist du Anfang, soll ich?
Mir egal. Ja, Kiel ist ja in einer besseren, aber ähnlichen Situation wie wir. Man ist abgestiegen und auch da hat man natürlich von Fanlager ein bisschen den Druck. Ne? Man muss direkt wieder performen, auch auf einer anderen Ebene bei Kiel, wahrscheinlich als bei Bochum. Aber auch die sind nur 5 Punkte vor uns und auch die spüren die Abstiegsplätze, den Relegationsplatz im Nacken, auch wenn die auf dem 9. Platz stehen. Deswegen, die werden komplett heiß sein. Das wird gar kein leichtes Spiel werden. Aber umso wichtiger, da jetzt mal ein Zeichen zu setzen. Ich meine, Auswärtssieg wäre mal schön auf dem Konto zu haben. Ich bin dieses Mal nicht in Kiel dabei, deswegen wird's vielleicht was. Aber ja, es wird ein sauschwieriges Spiel.
Bin ich voll bei Christian. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, ich glaube, in Kiel zu spielen ist meistens ekelhaft. Schon allein vom Wetter her, es ist windig, es ist kalt.
Das ist komischerweise auch nie in Kiel, wenn es Sommer ist.
Nee. also deswegen, es ist was, wird was ganz, ganz anderes für diese Mannschaft sein. Und wenn Rösler es allerdings schafft, in dieser Woche jetzt noch mehr von diesen Inhalten zu vermitteln, die er ja zweifelsohne in den ersten 1,5 Wochen schon rübergebracht hat. Da fehlten allerdings zig Nationalspieler. Deswegen, du darfst jetzt auch nicht vergessen, es ist die erste Trainingswoche, wo alle Spieler mal wieder zusammen sind. Dementsprechend kann er nochmal andere Inhalte platzieren, er kann nochmal andere Abläufe irgendwie einstudieren. Und ich bin da frohen Mutes, was es angeht, dann auch, wie gesagt, so ein Quarteng zum Beispiel wieder mit einzubeziehen, der gerade in Kiel, wenn du darauf bedacht bist, vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr mitzuspielen, eine Variante sein könnte im Mittelfeld. Keitan Lenz wird zurückkehren. Ich gehe davon aus, dass der wieder auf die 6 gehen wird. Matto Spero rückt dafür wieder einen hoch auf die 8. Ja, und dann wird sich eben auch zeigen, wie sich das Mittelfeld generell zusammensetzt. Dann sind wir dabei. Bleibt Onyeka in der Mannschaft? Bleibt ein Wädchen in der Mannschaft? Wer rückt rein, wer rückt raus? Ein paar Möglichkeiten wird es dann geben. Aber Philipp Hofmann wird auch in Kiel wichtig sein. Also dann gerade als Zielspieler in der Box. Er hat noch gesagt, er hat so ein bisschen noch Probleme gehabt, sich wieder dran zu gewöhnen, nicht nur ins Mittelfeld zurückfallen zu lassen. Ja, mit meinen Tipps bin ich relativ selten erfolgreich, aber ich bin da bei Markus, der in der Kneipe schon sagte, hol da einen Punkt, dann bist du gut. Also 1-1.
Markus.
Ich bin ja noch neu, ich habe den Tipp vergessen. Deswegen, ich glaube, es ist das erste Mal so richtig diese Saison, dass die Mannschaft beflügelt in eine Trainingswoche geht, auch von den Fans aus, auch von der Presse aus. Es ist das erste Mal, dass man wirklich sich nicht kleiner gemacht fühlt. Deswegen, ich hoffe, die bauen da drauf. Ich glaube auch, dass Uwe Rösler das in einem realistischen Maß, also ne, die Spieler auf den Boden der Tatsachen holt, aber trotzdem dieses Feuer mitnimmt. Und deswegen sage ich ein 2-1 für Bochum.
Das ist mein Standardtipp sonst.
Ja.
Dann mache ich noch ein 3-2 draus.
Noch eins.
Um den gleichen Torabstand zu
machen. Statistisch unwahrscheinlich.
Ich weiß, alle meine Tipps sind eher unwahrscheinlich. Deswegen hätte ich auch noch nie einen Fanschal gewonnen. Ich sag's ja, wie es ist. Naja. Ihr Lieben, viel Spaß in Kiel oder vom Fernseher eben. Und dann bis nächste Woche. Danke fürs Zusehen und Zuhören.
Tschüss, Guys.
Tschüss.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt Funke Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radioBochum.de.